Der Friedensplan von Donald Trump spaltet die westlichen Globalisten. Und einige sagen nun ganz offen, was sie wirklich wollen. Einen endlosen, blutigen Krieg. Große Aufregung um auf eins. Für den Norddeutschen Rundfunk sind unsere Broschüren ein Fall für den Staatsschutz. Jetzt äußert sich die Polizei mit einer unerwarteten Antwort. Und im Interview des Tages, der Berliner Abgeordnete Tommy Tabor erklärt, was Pädo-Experimente früherer Jahrzehnte mit Drag-Lesungen gemeinsam haben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Das Sterben in der Ukraine geht weiter. Auch am Wochenende, auch am heutigen Montag. Doch vielleicht gibt es Hoffnung auf Frieden. Ein entsprechender Plan von Donald Trump wird seit Tagen zumindest verhandelt. Doch es gibt auch mächtige Gegner, die ein Ende des Blutvergießens unbedingt verhindern wollen. Und es gibt einen Verdacht. Wäre das Ende der Kämpfe in der Ukraine nur der Auftakt für einen noch größeren Krieg? Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Die Gespräche über Donald Trumps Ukraine-Friedensplan gingen am Montag weiter, offiziell und hinter verschlossenen Türen. Doch eines wurde schnell deutlich, die Gegner eines Waffenstillstandes scheinen Boden gut zu machen. So wies der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk zentrale Elemente des Trump-Plans zurück, etwa den Verzicht auf einen NATO-Beitritt. Ein weiterer Hinweis kommt aus Selenskys Präsidialbüro. Dort heißt es diplomatisch. Die Diskussionen zeigten substanzielle Fortschritte bei der Abstimmung der Positionen. Übersetzt bedeutet das, statt einer Einigung gab es lediglich eine Koordination, aber keinen Konsens über die Kernpunkte. Völlig offen bleibt die Reaktion Moskaus. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verweigerte am Montag jede Bewertung. Er behauptete zudem, Russland sei über die Gespräche zwischen den USA, der Ukraine und der EU gar nicht informiert worden. Die Gegner eines Friedens in der Ukraine im Westen melden sich zunehmend zu Wort. Am Montag wies EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zentrale Elemente des Trump-Planes zurück. Vor dem EU-Afrika-Gipfel erklärte die CDU-Politikerin.
Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verändert werden. Zweitens, als souveräner Staat darf es keine Beschränkungen für die ukrainischen Streitkräfte geben, die das Land für künftige Angriffe verwundbar machen würden und damit auch die europäische Sicherheit untergraben. Drittens, die zentrale Rolle der Europäischen Union bei der Sicherung des Friedens für die Ukraine muss vollständig berücksichtigt werden.
Dies, so von der Leyen weiter, bedeutet auch die Einbindung der Ukraine in die europäische Verteidigungsindustrie. Und das noch vor einem EU-Beitritt des Landes. Vor allem dieser Punkt ihrer Aussage sorgt für Aufsehen. Beobachter werten ihn als Hinweis darauf, dass Brüssel die Ukraine langfristig in ihre europäische Verteidigungsunion einbinden könnte. Ein Militärbündnis, das in Struktur und Zielsetzung der NATO ähnelt. Damit würde die geplante Neutralität Kiews untergraben. Eine für Moskau unannehmbare Bedingung. Bereits am Wochenende hatte die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann noch weitergehende Schritte der Kriegsvorbereitung gefordert. In der Tageszeitung Die Welt verlangte sie die Musterung aller jungen Frauen. Zudem sollten deutsche Universitäten künftig ihre Kapazitäten ausdrücklich auch für militärische Zwecke nutzen dürfen. Am Wochenende hatte sich auch der deutsche Kanzler Friedrich Merz gegen zentrale Punkte des Friedensplanes ausgesprochen. Doch weshalb gibt es Widerstand gegen ein Ende des Krieges? Und warum will Donald Trump, dass die Waffen schweigen? In beiden Fällen geht es nicht um Menschlichkeit, sondern um Kalkül, kommentiert auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Großen Kriegen gehen oft Waffengänge voraus, die man im Nachhinein als kleiner bezeichnet. Vor über 100 Jahren waren das die Balkankriege, heute das Gemetzel im Donbass. Die Mächte prüfen ihre Truppen, manipulieren die öffentliche Meinung und schaffen die Ausgangsposition für den großen Krieg. Sollte die Politik bei dieser Gewohnheit bleiben, so wäre das Friedenspapier von Donald Trump nur ein Dokument der Vorkriegszeit, aber der Reihe nach. Nach 4 Jahren hat das ukrainische Schlachtfest in den Augen der globalistischen Strippenzieher seinen Zweck erfüllt. Die EU-europäischen Funktionseliten sind in einer Weise auf Kriegskurs, die vor 4 Jahren unmöglich war. Von März bis in die Redaktionsstuben der Taz ist transatlantische Vorherrschaft nur noch denkbar im Marschtritt der Knobelbecher. Moskau scheint auf dem Schlachtfeld überlegen, doch das ist ein Trugschluss. Denn Russland bezahlt seine Erfolge in der Ukraine mit Rückzügen in anderen Regionen, aktuell etwa in Afrika, wo islamistische Kopfabschneider ungestraft Moskaus Kostgänger in Mali bedrängen. Diese Entwicklung bleibt in Washington und Brüssel natürlich nicht unbemerkt, aber die Schlussfolgerungen auf beiden Seiten des Atlantiks sind unterschiedlich. Brüssel will Russland langfristig im Schützengraben binden. Washington will das Gleiche, aber mit einem fragilen Waffenstillstand, der die Ausbeutung der Ukraine als Wirtschaftskolonie erleichtert, der Kiew Zeit gibt der Vorbereitung auf den nächsten Krieg. In der Zwischenzeit soll China aus Südamerika verdrängt werden, unter dem Vorwand des Kampfes gegen Drogenschmuggel. Und die Destabilisierungsunternehmer der US-Stiftungen hoffen natürlich auf innere Widersprüche in Moskau. Denn nach einem Waffenstillstand werden dort wohl Fragen gestellt, die heute niemand ausspricht. Etwa nach der Fehleinschätzung vom Februar 2022, als man sich bereits auf der Siegesparade in Kiew wähnte. All das ist nur zu verstehen unter der Perspektive des Weltkrieges. Denn den plant der transatlantische Westen unbeirrt weiter. Und daher wird in Genf auch nicht über Frieden verhandelt, sondern über die Ausgangsposition des Weltkrieges. Und Trump und Merz verkörpern nicht den Gegensatz zwischen Frieden und Krieg, sondern nur unterschiedliche Strategien bei der Vorbereitung des Endkampfes.
Auffällig ist vor allem der Zeitpunkt, zu dem Washington seinen neuen Friedensvorschlag präsentierte. Denn Präsident Donald Trump war zuletzt selbst massiv unter Druck geraten, sogar aus den eigenen Reihen. Auf Drängen der Republikaner stimmte er der Veröffentlichung der brisanten Epstein-Akten zu. Noch ist völlig offen, wie viel davon tatsächlich ungeschwärzt ans Licht kommt und welche Rolle Trump darin spielt. Doch kaum war die Debatte entbrannt, wurde sie prompt vom Ukraine-Plan überlagert. Auch für Kiew kommt der Zeitpunkt wie gerufen. Präsident Volodymyr Zelensky steht wegen schwerer Korruptionsvorwürfe in seinem engsten Umfeld unter Beschuss. Bemerkenswert ist zudem, dass er ausgerechnet Rustem Umerow mit den Verhandlungen beauftragte. Einen Vertrauten, der selbst in die Schmiergeldaffäre verwickelt sein soll. Völlig unbeachtet in den Systemmedien blieb hingegen ein weiterer Zusammenhang. Am selben Tag stellte auch China seine globale Sicherheitsinitiative vor. Sie setzt auf Kooperation und ein Ende der Kriege, jedoch ausdrücklich ohne Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Ein Ansatz, der dem traditionellen Kurs des Westens diametral widerspricht. Ein oft übersehener Teil moderner Aufrüstung ist die Vorbereitung der operativen Kommunikation. Also Kriegsführung mit Propaganda, psychologischen Operationen und gezielter Täuschung. Auch die NATO verstärkt gegenwärtig entsprechende Aktivitäten. Am Wochenende gewährte der zuständige Bundeswehrkommandant Ferdi Akhaltin erstmals Einblicke in die deutschen Planungen, zumindest in jenen Teil, der öffentlich gemacht werden soll. Demnach bereitet sich die Bundeswehr intensiv auf Einsätze in sozialen Netzwerken vor. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sollen zielgruppenspezifische Kampagnen entwickelt werden, etwa Inhalte, die sich gezielt an Mütter oder Jugendliche in Russland richten. Bereits im Oktober wurde das Zentrum für operative Kommunikation neu organisiert. Es umfasst laut Akhaltin mindestens 600 Offiziere, unterstützt von einem kleineren Kontingent an Mannschaften. Die Bundeswehr betont, dass sich diese Propaganda im Ernstfall ausschließlich gegen gegnerische Soldaten und Zivilisten richten soll, nicht gegen die eigene Bevölkerung. Doch genau hier werden Zweifel laut. Denn Einsätze der operativen Kommunikation innerhalb Deutschlands gab es bereits, wenn auch überwiegend durch Geheimdienste und nicht durch das Militär. Darauf weist der Propagandaforscher Jonas Tögel von der Universität Regensburg hin.
Was wir auf jeden Fall sagen können, dass es zum Beispiel eine gezielte Manipulation der Medien durch die CIA gab. Das ist dieses sogenannte Operation Mockingbird, wo einfach ein Netzwerk geschaffen wurde, um die Medien zu beeinflussen. Das war damals. Heute haben wir auch wieder zum Beispiel diese Integrity Initiative, hieß sie, die ist 2018 aufgeflogen. Das war auch ein Netzwerk von Geheimdiensten, von Militärs, von Experten, von Journalistinnen und Journalisten, die zusammengearbeitet haben, um in dem Fall Russland möglichst schlecht dastehen zu lassen. Man hat negative Meldungen über Russland gesammelt und hat die hier dann eigentlich verbreitet, hat die gepusht, um so ein bisschen dieses kulturelle Image von Russland einfach zu schwächen. Man hat auch Politiker wie Jeremy Corbyn oder Pedro Baños in Spanien hat man angegriffen. Das heißt, man ist auf einzelne Politiker losgegangen, verdeckt über die Medien, aber dahinter stand einfach diese Integrity Initiative und standen auch die Geheimdienste, weil man wollte, dass diese Personen in der öffentlichen Meinung sehr, sehr schlecht dastehen.
Der Bundeswehr stehen für ihre Kriegspropaganda ungeahnte Steuertöpfe zur Verfügung. Auf eins dagegen ist ausschließlich durch Spenden finanziert, doch diese werden mit jeder Kontokündigung weniger. Mit jedem Fall des Debankings wird auf eins von weiteren Spendern abgeschnitten. Unterlaufen Sie also diese Vernichtungsstrategie des Systems und fördern Sie noch heute den Journalismus der Zukunft. Alle Informationen finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Die Aufklärungsarbeit von Auf 1 ist in Niedersachsen nun ein Fall für die Polizei geworden. Stein des Anstoßes ist die Broschüre Corona-Verbrechen – Wir vergessen nicht, die in der Stadt Leer in mehreren Briefkästen gefunden wurde. Laut dem Norddeutschen Rundfunk handelt es sich dabei um Verschwörungsmythen zur Corona-Pandemie, weswegen die Polizeiinspektion Emden Leer sogar Strafanzeigen empfohlen habe. Ob dem tatsächlich nachgekommen wurde, ist allerdings unklar. Unserer Redaktion gegenüber konnte die Polizei keine Anzeigen bestätigen. Auch bei der Strafwürdigkeit der Inhalte scheint man sich nicht mehr so sicher zu sein. Auf Nachfrage erklärte uns die Behörde, Zitat, die Briefwurfsendungen liegen uns nur unvollständig vor. Daher kann eine abschließende Bewertung durch uns derzeit nicht erfolgen. Für die Medienrevolution dagegen erwies sich die NDR-Berichterstattung als Glücksgriff. Unmittelbar nach der Veröffentlichung stieg der Absatz der Broschüre spürbar an. Ob der GEZ-Sender das beabsichtigt hatte, wird ein Geheimnis bleiben. Nach wie vor schiebt Deutschland keine Syrer in ihre Heimat ab, offiziell weil das Land zu gefährlich sei. Doch gleichzeitig wächst offenbar der Wunsch vieler Menschen, genau dort Urlaub zu machen. Wie die Ostsee-Zeitung berichtet, prüft die deutsche Fluggesellschaft Sundair derzeit direkte Verbindungen nach Damaskus. Das Unternehmen bestätigt bereits erste Gespräche mit der syrischen Seite. Und der Grund klingt brisant. Laut Sundair gäbe es eine hohe Nachfrage nach Reisen nach Syrien, trotz der deutschen Darstellung, das Land sei für Rückführungen zu unsicher. Im Berliner Humboldt-Forum, also dem wiedererrichteten Stadtschloss, fand gestern eine Kinderbuchlesung mit den Drag Queens Kay und Vivian Lovecraft statt. Dabei lasen sie unter anderem aus dem von Kritikern als ideologisch bezeichneten Buch mit dem Titel Anton will Prinzessin sein. Der Auftritt richtete sich ausdrücklich an Kinder und rief prompt Protest hervor. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des jüngsten Pedoskandals um die Drag Queen Jurassica Parker. Rund 100 Menschen versammelten sich nun am Sonntag unter dem Motto Finger weg von unseren Kindern vor dem Schloss. Angemeldet hatte die Kundgebung der AfD-Abgeordnete Thorsten Weiß. Auch weitere Mitglieder der AfD-Fraktion traten auf, darunter der familienpolitische Sprecher Tommy Tabor. Bei den Behörden sorgte der Protest für Aktivitäten. Nur wenige Meter entfernt formierte sich eine Gegenkundgebung. Etwa 200 Teilnehmer aus dem linken bis linksextremen Spektrum stellten sich demonstrativ hinter das Drag-Event. Organisiert wurde die Lesung von der Organisation Stiftung Stadtmuseum. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie auch im Interview des Tages, gleich in den Nachrichten auf 1. Die Folgen der ungebremsten Migration zeigen sich inzwischen besonders drastisch an Österreichs Schulen. Eine Wiener Volksschullehrerin warnt jetzt öffentlich und ihre Aussagen klingen wie ein Hilferuf. Gegenüber dem Magazin Heute schildert sie, dass in ihren 4 aktuellen Klassen praktisch keine deutschen Muttersprachler mehr sitzen. Wörtlich sagt sie, von diesen etwa 100 Schülern habe ich nur ein Kind, das Deutsch als Muttersprache hat. Die Mehrheit der Kinder spreche Arabisch oder Türkisch, gefolgt von Serbisch und Bosnisch. Immer öfter müsse sie sogar Schüler mit besseren Sprachkenntnissen als Übersetzer einsetzen. Besonders dramatisch sei die Lage in den ersten Klassen, denn meist werde im Umfeld der Kinder kein einziges deutsches Wort gesprochen. Dass diese Zustände keine Einzelbeobachtung sind, belegt auch der österreichische Integrationsfonds. Demnach spricht jedes zweite Wiener Schulkind im Alltag überhaupt kein Deutsch. Nicht nur in Österreich zeigt sich, fehlende Sprachkenntnisse sind längst kein Hindernis mehr für die Einwanderung. In Deutschland entwickelt sich gerade ein möglicher Skandal rund um gefälschte Sprachzertifikate. An der Berliner Brillat Savarin Berufsschule sollen über 200 vietnamesische Auszubildende spurlos verschwunden sein. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Achim Köhler vermutet dahinter organisierten Einwanderungsbetrug. Tatsächlich gäbe es in den vergangenen Monaten mehrfach Hinweise, dass angebliche Fachkräfte mit gefälschten Sprachnachweisen an Visa und Aufenthaltstitel gelangten. Auch die Bundesregierung räumte das Problem mittlerweile ein. Dies geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage Köhlers hervor, die auf 1 exklusiv vorliegt. Besonders Studenten, Schüler und Auszubildende erhalten bei angeblich nachgewiesenen Sprachkenntnissen oft schnell Zugang nach Deutschland. Köhler fordert deshalb deutlich härtere Prüfungen bereits vor der Einreise. Die Pharmaindustrie braucht keine geheilten Patienten, sondern dauerhafte Kunden. Das sagt auf 1 Wissenschaftsjournalistin Elsa Mittmannsgruber im Gespräch mit Chefredakteur Stefan Magnet. Doch wie können wir dennoch gesund bleiben? Wir müssen unsere Gesundheit in eigene Hände nehmen, ist Elsa Mittmannsgruber überzeugt. Dazu gehöre auch der Umgang mit negativen Emotionen.
Das Stichwort Psychohygiene angesprochen, auch dass man es rauslässt, weil viele unserer Zuschauer schreiben uns oft auch, war auch Thema von der dir durchgeführten Studie, dem Freiheitsbarometer, dass viele Leute zurückhaltend sind, dass sie offen aussprechen, was sie stört, dass sie die Bereitschaft zwar mitbringen würden, aber im Alltag tut man das sehr oft nicht. Es ist wichtig und deswegen geht es ja, glaube ich, auch uns trotz der ganzen negativen Themen so gut, weil wir lassen es ja raus in unseren Sendungen. Wir machen ja entsprechende Stellungnahmen und wir spülen dann sozusagen die Wut, die in einem hochkommt, auch wieder durch und lassen es raus. Und ich denke, wenn man niemanden in seinem Umfeld hat, sollte man sich hier wahrscheinlich auch Gefäße suchen, damit man die negativen Themen, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind, auch ablassen kann. Das ist wahrscheinlich ein Teil der Psychohygiene.
Ja, ganz klar. Also das Ventil, ich nenne es immer Ventil, das ist enorm wichtig, weil sonst staut sich natürlich diese ganze Wut auf und richtet sich gegen einem selbst. Das ist ganz klar. Und das ist ja auch etwas, was sehr bewusst gemacht wird. Und ein schöner, sage ich mal, Nebeneffekt dieses Systems ist, dass diese ganze Hilflosigkeit, die Machtlosigkeit, die man dann empfindet und eben diese negativen Gedanken, das sind die letztendlich selber schwächen. Und darum ist es so wichtig, es wird dir kein anderer helfen als du dir selbst, dass du eben auch mit, ja, weil du sagst, Ventil einerseits das rauslassen, ja, das ist, da ist halt die Gemeinschaft so wichtig. Und da ist es halt auch wichtig, dass man selbst diese Gemeinschaft sucht und den Kontakt sucht und einfach das, den Austausch sucht, das ist so reinigend. Mir hilft zum Beispiel der Sport sehr. Ja? Also ich habe dann einfach, mein Ventil von mir ist die Bewegung, ja? das Rauslassen, eben in die Natur gehen und mir geht es dann danach einfach viel besser. Also da, Ventile können viele Dinge sein, aber ja, jeder muss für sich selbst das Passende finden. Wichtig ist einfach nur, dass man sich selbst da rausholt und nicht immer weiter runterziehen lässt von dieser Negativität, weil dann tut man ja dem System einen Gefallen damit. Das will man ja eigentlich nicht.
Die vollständige Sendung Das System will uns krank, doch so bleiben wir stark und gesund, finden Sie unter www.auf1.tv. Eine neue deutsche Studie sorgt für Aufsehen. Die Professoren Christoph Kubanden und Matthias Reitzner haben in der Fachzeitschrift Royal Society Open Science eine Analyse veröffentlicht, die einen brisanten Zusammenhang zeigt. Je höher die Corona-Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit. Demnach lag die Sterblichkeit in den Jahren 2020 und 2021 noch im Durchschnitt. Doch 2022 schnellte sie plötzlich nach oben. Besonders betroffen waren Bundesländer mit hoher Impfquote, etwa Brandenburg. In Bremen lag die Übersterblichkeit bei rund 11%, in Berlin bei 5%. Versicherungsmathematiker Reitzner spricht wörtlich von einer Katastrophe in allen Bundesländern. Ganz ähnliche Muster zeigen sich laut den Forschern auch in Österreich und europaweit. Doch die Daten stoßen kaum auf politisches Interesse. Reitzner fasst die Lage bitter zusammen. Wir haben die höchste Übersterblichkeit seit dem Zweiten Weltkrieg und keiner interessiert sich dafür. Und wir kommen zum Interview des Tages und damit noch einmal zurück zum Protest gegen eine Drag-Queen-Lesung in Berlin. Mit dabei war auch der Berliner AfD-Abgeordnete Tommy Tabor. Er sieht Parallelen zwischen Queer-Propaganda und einem der größten Skandale der Berliner Nachkriegsgeschichte, dem sogenannten Kentler-Experiment. Dabei ging es um eine Zusammenarbeit Westberliner Behörden mit pädosexuellen Netzwerken. Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat mit Tommy Tabor gesprochen.
Ja, hier haben wir den familienpolitischen Sprecher der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus. Hier ist Tommy Tabor. Sie haben hier heute eine Rede gehalten zum Kentler-Experiment und haben sich die Frage gestellt, ob wir nichts daraus gelernt haben. Haben Sie solche Frage auch schon mal hier in Berlin im Abgeordnetenhaus gestellt, wenn es hier um solche Vorlesungen geht?
Wir sind zumindest auf jeden Fall jeden Tag dran an dem Thema und ich hatte damals auch Akteneinsicht genommen beim Kentler-Experiment und da ist Erschreckendes zutage gekommen. Das war eigentlich ein Systemversagen auch der Berliner Jugendämter und der Senatsverwaltung und das ist natürlich immer auf dem Tableau zu den Drag-Queen-Lesungen. Das begleiten wir schon kritisch, aber da gab es jetzt tatsächlich noch keine Anträge oder sowas, denn wir haben natürlich immer noch die Meinungsfreiheit, was wir natürlich sehr kritisch sehen, dass solche Veranstaltungen mit Steuergeldern querfinanziert werden. Wir hatten auch vor ein paar Monaten eine Drag-Queen-Lesung, genau dieses gleiche Konzept im Botanischen Garten, da war ich auch vor Ort und da wurde auch kleinen Kindern vorgelesen und das haben wir natürlich medial kritisch begleitet.
Wenn Sie das Thema ansprechen, besser gesagt, wie reagiert man im Senat?
Ja, im Endeffekt, also dem aktuellen Berliner Senat mit der Senatorin Katharina Günther-Wünsch von der CDU, die sieht das Thema hinter vorgehaltener Hand auch sehr kritisch. Sie will das auf jeden Fall nicht fördern, aber aus dem Bildungsbereich kommen auch nicht die Gelder. Das ist eher aus dem Integrationsbereich, Soziales. Da fließen immer noch nach wie vor die Gelder. Und das ist SPD geführt nach wie vor und die stellen sich quer. Und wenn wir das ansprechen öffentlich im Abgeordnetenhaus, dann immer die gleiche Schiene. Wir sind zu rechts, wir sind von gestern, Nazis, Faschismus und halt. Ne? Also das ist immer die gleiche Leier wie bei jedem Thema. Wenn man sich kritisch dem Mainstream gegenüberstellt, dann wird man halt mit Vorwürfen überzogen.
Also der Vergleich gleich zum Kentler-Experiment wird gar nicht für voll genommen.
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, viele von den Abgeordneten, wenn überhaupt, kennen das nur am Rande, haben sich damit überhaupt nicht weiter auseinandergesetzt. Das war vor allem in der Legislatur, in der 18. Legislaturperiode von 16 bis 21 ein großes Thema. Da haben wir auch viel Hintergrundarbeit geleistet und auch mit Betroffenen gesprochen und sind mit denen vor Gericht gezogen, damit sie ihre Entschädigung gegenüber dem Senat, da gab es ja einen Fonds, einen Entschädigungsfonds geltend machen können und das hat auch gut geklappt. Wir haben uns sehr vertieft mit dem Thema auseinandergesetzt und die anderen Parteien eher nur am Rande, die wollten damit nichts zu tun haben oder wollten das schnell über die Bühne bekommen.
Sie haben sich ja ausführlich mit diesem Experiment auseinandergesetzt. Vielleicht für unsere Zuschauer, können Sie es vielleicht nochmal kurz erläutern, was da passiert ist?
Ja, der Professor Dr. Helmut Kentler, der war an der Universität Hannover in den 70er Jahren, ist auch in den Bundestag gegangen, hat sein Konzept vorgestellt und das vorneweg, die ganzen Parteien, die damals in den 70er Jahren im Bundestag waren, haben das erstmal für gut befunden und dann hat er tatsächlich hier Ansprechpartner in der Berliner Senatsverwaltung als auch in den Jugendämtern Kreuzberg-Schöneberg zum Beispiel gefunden, wo Heimkinder, zumeist waren es dann Jungs, die nicht vermittelt werden konnten an Pflegefamilien. Und sein Konzept sah vor von Helmut Kentler, damit sich überhaupt jemand um die Jungs kümmert, dann sind es halt Pädophile. Und da wurde dann halt auch von den Berliner Jugendämtern wissentlich Jungs an vorbestrafte pädophile Straftäter vermittelt und das über Jahre, Jahrzehnte.
Was hatte das für einen Sinn, dass man ausgerechnet an pädophile Kinder vermittelt?
Der Helmut Kentler, nachweislich nach seinem Tod, war selber pädophil gewesen. Das hat man aber erst danach rausgefunden. Und seine Idee war einerseits klar, um seine Community irgendwie mit Kindern auf legalen Weg irgendwie diesem Drang, sich mit Kindern auseinanderzusetzen, sozusagen zu füttern. Und der andere, was er den, ich sag mal, Menschen und den Politikern vorgegaukelt hat, man braucht doch ein Herz für Kinder. Und dann gibt es zumindest irgendjemanden, der sich um die Kinder kümmert. Und das war so sein Ansatz, um dafür Leute zu finden, wie zum Beispiel hier im Berliner Senat, die dann gesagt haben, okay, das Konzept, das machen wir einfach mal und schicken Jungs, kleine Jungs an Pädophile. Und damit dann kümmert man sich halt um die. Und ein Heimplatz kostet nach wie vor viel, viel mehr Geld, als wenn Kinder bei Pflegefamilien untergebracht werden. Und also spielt das auch eine wirtschaftliche Komponente.
Herzlichen Dank. Das war Tommy Tabor von der AfD im Abgeordnetenhaus. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.